Ich wünsche euch einen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag. Schön, dass ich bei euch sein kann, dass ich hier sein darf. Ich habe tatsächlich Respekt vor dem weißen Teppich. Ich bin extra außenrum gegangen, nicht, dass ich da was anrichte. In meiner Gemeinde findet heute ein besonderes Jubiläum statt. Die Gemeinde, die Immanuelskirche in Bochum, feiert heute 150-jährigen Geburtstag. So alt muss man erst mal werden. Genau, das heißt, bei uns gibt es heute auch Grund zur Feier und zur Freude. Da ist eine ganze Menge los. Und ich bin aber bei euch. Das gefällt mir auch ausnehmend gut. Und von dort habe ich natürlich Grüße mitgebracht. In der heutigen Predigt, wie schon angekündigt von Wolfgang, große Geheimnisse, große Rätsel und die Frage, ob ich sie knacken kann. Ich glaube bis ins Letzte nicht, aber vielleicht kommen wir ein paar Gedanken auf die Spur, vielleicht lichtet sich irgendwas, vielleicht gibt es Anregungen, um weiterzudenken oder weiter daran, ja, weiter an einem Rätsel herumzuknacken. Das macht ja durchaus auch Spaß. Wie schön wäre es denn, wenn man wüsste, was die Zukunft so bereithält? Dann würde manches einfacher sein, oder? Wenn man schon wüsste, wie alles so wird und wie alles dann so sein wird. Man könnte auch vorher wissen, ob es sich lohnt, bestimmte Dinge jetzt noch zu tun oder sie auch sein zu lassen. Man wüsste schon, ganz banal, ob der Lieblingsfußballverein den Klassenerhalt schafft. Andere wüssten vielleicht gerne, wie die Aufgaben der nächsten Mathe-Klausur aussehen. Oder ob der Mensch, in den sie sich so richtig doll verknallt haben, das in Zukunft irgendwann mal erwidern wird. Vieles wäre vielleicht einfacher, wenn man einfach schon wüsste, wie sich's entwickelt. Wenn man einfach schon wüsste, wie es denn ausgeht. Da würde man sich vielleicht eine Menge Zeit und Kraft sparen. Das wäre auch nicht so schlecht. Und ich finde das manchmal recht reizvoll. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich eine Menge sinnloses Zeug mache und das Ergebnis dann auch einfach nicht so zufriedenstellend ist. Wenn ich also schon weiß, dass wir zu Weihnachten alle mit einer Grippe im Bett liegen, dann kann ich mir doch heute die Vorbereitung sparen. Wäre super, oder? Dann würde ich einfach nur noch Tee kaufen gehen und sagen, und eine Packung Taschentücher für alle und sagen, so, keine Feierlichkeiten, die Familie muss gar nicht vorbeikommen. Aber es gibt auch an diesem ganzen Vorauswissen und Voraussehen einen Haken. Das ist mir so beim drüber Nachdenken dann doch aufgefallen, so gut ich das alles finden würde. Ich würde mich vielleicht viel weniger auf Bevorstehendes freuen. Ich würde vielleicht viel weniger neugierig sein. Ich würde auch weniger ausprobieren, weil ich ja schon wüsste, was passiert. Dann würde ich vielleicht gar nicht so viel versuchen. Ich würde nicht investieren. Ich würde vielleicht mein Herzblut auch gar nicht so sehr an bestimmte Dinge hängen. Und so würde ich vielleicht ganz vieles nicht erleben. Ich könnte Überraschungen gar nicht mehr genießen, wenn ich immer schon wüsste, was da wohl so auf mich wartet. Und vielleicht würde ich danach auch nicht so sehr davon schwärmen, wenn ich eine Überraschung erlebe. Aber ich würde gleichzeitig auch weniger lernen. Denn bei allem Fehler machen und dem sich darüber ärgern, merke ich doch auch, wenn ich mal was falsch gemacht habe und vielleicht auch ein bisschen größer falsch gemacht habe, dann lerne ich eine ganze Menge daraus. Und es macht eben doch einen Unterschied, ob man im Detail schon über alles Bescheid weiß oder ob man die Welt entdecken kann und sie gestalten kann. Eine ganze Menge Erfindungen sind eben durch Zufälle gefunden worden oder sie sind das Ergebnis aus Experimenten, also Versuchen. Und bei manchem, was Menschen experimentiert haben, wo sie vorher eine These aufgestellt haben, wenn ich das und das tue, dann wird wohl voraussichtlich etwas Bestimmtes passieren. Das ist dann gar nicht passiert, sondern sie haben irgendetwas anderes entdeckt oder erfunden, was sonst niemals entdeckt worden wäre. Ich finde diese Überlegungen spannend und sie bringen mich eben zum Predigttext des heutigen Sonntags. Da geht es eben genau darum, die Zukunft zu kennen, zu erkennen, Sicherheit und Zuverlässigkeit in ihr zu finden. Der Predigttext steht im Lukasevangelium im Kapitel 17 und das sind die Verse 20 bis 24. Jesus geht ins Gespräch mit verschiedenen Menschen. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Wir müssen ein bisschen diesen Text zerlegen und mal so Dinge voneinander trennen, damit etwas daraus werden kann. Diese Verse werden zusammen gelesen. Sie werden auch in den Predigtvorschlägen genauso zusammen vorgeschlagen als ein Predigttext. Und doch muss man ein bisschen die Verse noch mal so auseinanderziehen und genau hinschauen. Denn sie haben unterschiedliche Zeitebenen und unterschiedliche Adressaten. Die ersten beiden Verse richten sich an die Pharisäer. Jesus ist im Gespräch mit den Pharisäern, mit Gelehrten, mit Menschen, die sich in der Schrift und in den Gesetzen sehr gut auskennen. Die beiden anderen Verse gehen an Jesu Jünger. Wahrscheinlich auch nicht im selben Kontext wie im Gespräch mit den Pharisäern. Wahrscheinlich sind es zwei völlig unterschiedliche Orte und auch unterschiedliche Zeiten. Sie behandeln dasselbe Thema, aber eben auch nicht genau dasselbe Thema. Und weil da schon klar wird, dass es da Unterschiede gibt, macht es Sinn, ein bisschen auch getrennt voneinander zu betrachten. Der Evangelist Lukas hatte in seinem Evangelium und mit der Niederschrift dieser Texte ganz stark im Blick und als Auftrag für sich möglichst genau, möglichst viel von dem, was er über Jesus wusste, niederzuschreiben. Er hat auf chronologische Abfolgen geachtet, er hat darauf geachtet, möglichst viele Informationen zu sammeln, um sie alle zusammenzubringen. Deswegen ist das Lukas-Evangelium zum Ersten ein sehr umfangreiches, aber eben auch ein sehr berichthaftes an vielen Stellen. Das merkt man, wenn man das liest und wenn man das nachvollzieht. Man merkt aber auch, dass Lukas mit einem Wissen unterwegs ist, das weder die Pharisäer zu dem Zeitpunkt des Gespräches hatten, noch die Jünger. Denn Lukas schreibt das alles auf nach Kreuzigung, nach Auferstehung, nach Himmelfahrt. Das heißt also, mit dem Wissen aus der Zukunft, das er hat, schreibt er rückwirkend Texte auf. Und das färbt manchmal ein bisschen durch. Und was da genau passiert, das zerlege ich jetzt mal ein bisschen. Zuerst, wir fangen mal bei den Pharisäern an. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Immer wieder gibt es solche Begegnungen und solche Gespräche. Sie wollen natürlich Beweise, stichhaltige Argumente, lesbare Zeichen und Wegmarken in Zeit und Raum. Auch das gehört zu den Pharisäern. Ist es wahr? Ist es beweisbar? Ist es nachvollziehbar? Dann gut. Wann kommt also das Reich Gottes? Nenn mal einen Zeitpunkt. Wir wollen das in einen Kalender schreiben. Wir wollen uns das notieren, merken, nachvollziehen, ob es wirklich passiert. Genau an diesem Tag. Genau zu dieser Uhrzeit womöglich noch. Und nicht nur, dass wenn es passiert, dass wir es dann merken, sondern wenn es nicht passiert, können wir beweisen, auch das hat nicht gestimmt. Jesus, nicht Sohn Gottes, Jesus einer von den ganzen Scharlatanen und Lügnern, die sowieso schon in der Gegend rumlaufen. Also, wann kommt es? Und wenn einer den Zeitpunkt kennen müsste, dann wäre es ja wohl Jesus. No? Dann kann man den also auch gleich mal fragen. Das Misstrauen ist also groß und die Vorstellungskraft ebenso. Die Antwort, die Jesus gibt, ist für die Pharisäer auf den ersten Blick und ich glaube auch auf den zweiten wenig zufriedenstellend. Denn Jesus antwortet nicht direkt auf das, was sie fragen. Er antwortet nicht auf ihre Frage, sondern er antwortet versteckt. Und wenn die Pharisäer genau hinhören würden, würden sie vielleicht sogar etwas merken und lernen können. Er gibt ihnen keine Ankündigung, keine Merkmale, keine Hinweise, nichts zum Mitschreiben, keine Anleitung oder jemanden, an den sie sich noch wenden könnten. Und es gibt wohl auch niemanden, der das Reich Gottes zu einem bestimmten Zeitpunkt nun für eröffnet erklärt und man da hineinmarschieren könnte. Ärgerlich. Und auch solche Gedanken kenne ich gut. Manchmal wäre es so viel einfacher, wenn es eindeutiger wäre, berechenbarer, greifbarer. Wenn alle dasselbe zur selben Zeit sehen, erleben, hören, merken, fühlen können, dann wäre doch klar, so jetzt. Stattdessen leben wir wohl von etwas anderem, von Gemeinschaft, von Hoffnung, vom Glauben und Vertrauen, dass die Zukunft gut ist. Wir leben davon, dass wir nicht allein gelassen werden, dass es weitergeht und dass es immer wieder mal ganz schön schwierig wird. Die Antwort, die Jesus gibt, sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da kann man viel hineinlesen und ich finde, gerade in diesem Zusammensein mit den Pharisäern, zu denen er sagt, es ist jetzt da, mitten unter euch, sagt Jesus im Grunde, da bin ich. Ich stehe hier. Das Reich ist da. Ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich anfassen. Also alles, wonach ihr fragt, ist doch schon hier. Gottes Reich. Da ist es. Und die Pharisäer sehen darüber hinweg und sagen, ja, in Zukunft, wann wird es denn soweit sein? Wann ist es denn nun? Da geht etwas aneinander vorbei. Und an manchen Tagen wünsche ich mir oder wünschen sich, glaube ich, viele Leute, dass es jetzt reicht, dass es jetzt endlich soweit wäre und dass das Gebet vielleicht manchmal wirklich ist. Dein Reich komme. Nicht irgendwann, jetzt. Ich glaube, wir beten das manchmal so drüber, so dieses, das gehört dazu, zu unserem Gebet, Vater unser im Himmel. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Da, wo es angebrochen ist, da, wo es schon längst ist und hier in unserem Leben, in unserer Realität. Vielleicht würde ich oft ähnlich fragen wie die Pharisäer, wann denn? Und Jesus antwortet mir anders, nämlich so, dass meine Frage erstmal ins Leere läuft. Das Reich Gottes kommt gar nicht mit äußeren Zeichen. Denn er sagt, man wird gar nicht sagen, hier oder da oder guck. Vielleicht muss man gar nicht von anderen darauf aufmerksam gemacht werden. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es ganz anders läuft. Und so ist dieser letzte Teil dieses Gesprächs mit den Pharisäern nochmal ganz besonders spannend. Eine Frage, die nicht gestellt wurde, aber eine Antwort, die alles richtig macht. Da bin ich. Ich stehe schon längst hier. Ihr versteht nicht, worum es geht. Gott bindet sein Reich eben nicht an Zeit und Raum. Das tun Menschen, das ist unsere Gedankenwelt und unsere Denkweise. Gott bindet sein Reich an Geschehnisse. Er bindet sein Reich an Jesus, seinen Sohn, und an die, die an ihn glauben. Der Punkt ist wohl, dass das Reich Gottes anders gedacht ist. Hier spiegelt es sich wieder im Leben und Glauben eines Menschen. Indem Menschen sich zu Jesus bekennen, indem ich das tue, indem du das tust, ist das Reich Gottes lebendig. Es atmet, es wirkt, es dehnt sich aus und es ist doch irgendwie nicht greifbar. Es wächst dadurch, dass Menschen es beleben und präsent machen. Und zwar in dem, was sie sagen, wie sie handeln, in ihren Bekenntnissen und Werten und in ihren Grundsätzen. In dem, wie sie handeln, indem sie barmherzig sind, teilen, hinsehen, Gemeinschaft leben und pflegen. St. Martin, da muss man gar nicht groß Christ sein, sondern sehen, was geschieht unter Menschen. Und vielleicht haben wir das so bitter nötig in dieser Zeit. Gerade jetzt ganz genau hier und jetzt Reich Gottes offenbar zu machen, zu leben und so zu handeln. Und da kommt dann die Suche nach dem Ort und der Zeit an ihre Grenzen. Und die Pharisäer und vielleicht manchmal auch wir suchen nach ganz Offensichtlichem und übersehen dabei das Offenbare. Die nächste Unterhaltung, die findet zwischen Jesus und den Jüngern statt. Der Tod Jesu erscheint immer wieder in ihren Gesprächen. Es gibt immer wieder mal Ankündigungen durch Jesus und immer wieder mal auch Fragen durch die Jünger. Das sorgt für Unsicherheit. Was wird denn sein, wenn du weg bist? Vielleicht können Sie sich gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Was ist denn dann? Wohin sollen wir denn dann gehen, wenn du nicht mehr da bist? Was wird aus uns? Was soll ich denn machen, wenn du nicht mehr hier bist? Zukunftsängste. Zukunftsangst, die ist, obwohl die Zukunft ein Konstrukt ist. Die Zukunft ist so lange Zukunft, solange sie noch nicht zur Gegenwart geworden ist. Und sobald sie zu unserer Gegenwart wird, ist sie nicht mehr unsere Zukunft. Das ist ganz schwierig zu denken. Das ist ganz schwierig, das zu begreifen und zu fassen. Und vielleicht ist es deswegen so schwierig, mit ihr umzugehen. Wir werden also nie bewusst in der Zukunft leben. Wir leben immer in der Gegenwart. Und die Gegenwart ist dann das, was wir mal als Zukunft bezeichnet haben. Das kann Angst machen und Sorgen auslösen. Und das ist eben genau das Schwierige daran. Angst vor etwas zu haben, das noch nicht da ist. Ich kann heute in meinem Leben handeln. Ich kann Richtungen wählen, ich kann etwas vorbereiten, ich kann Entscheidungen treffen. Ich kann die Chancen darauf, dass die Zukunft gelingt, vielleicht sogar so wird, wie ich mir das vorstelle. Daran kann ich etwas tun. Aber die hundertprozentige Gewissheit, die habe ich nicht. Manches ist es möglich zu lenken und manches weiß man schon vorher, dass es richtig schief gehen wird. Die Angst und die Sorge der Jünger, das ist eine Grundangst des Menschen, die manchmal sehr einfach und sehr, sehr an die Basis geknüpft ist. Wo werde ich morgen sein? Werde ich satt? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich Menschen um mich? Und was ist, wenn nicht? Bleibe ich gesund? Werde ich krank? Bin ich allein? Und wie kriege ich das in den Griff? Und so spricht Jesus zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Das ist jetzt mal nicht so prima für die Zukunftsangst. Wenn man sich eh schon so viel Sorgen macht und dann noch gesagt bekommt, es wird gar nicht, das läuft nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ihr werdet Sehnsucht haben, ihr werdet mich vermissen von ganzem Herzen, ihr werdet traurig sein und ihr werdet euch sehr danach sehnen, mich wiederzusehen. Ein Bedürfnis, ein Verlangen, das nachvollziehbar ist. Und es wird nicht so kommen, wie ihr denkt. Jesus kennt die Menschen, er ist selbst Mensch in diesem Moment und er weiß, wie es ihnen gehen wird. Was ihr euch noch so sehr wünscht, Zeit und Ort, auch das werdet ihr so nicht bekommen, wie ihr euch das vorstellt. Ihr werdet Sehnsucht haben und es wird eine Lücke entstehen, eine schmerzliche Lücke. Und ihr werdet Ersatz schaffen wollen. Das kennen wir auch. Da, wo Mangel entsteht, wenn etwas fehlt, dann geht es darum, Lücken zu schließen, es wieder gut zu machen, es heil werden zu lassen, es wachsen zu lassen. Manchmal kann man sich einen Ersatz holen, ranziehen, etwas in Lücken tun, damit es einfach keine Lücke mehr ist. Und auch davor warnt Jesus, sie werden zu euch sagen, da, hier, geh hin, guck mal, da. Das ist vorhin so schön vorgelesen worden, wenn er in der Wüste ist und jemand sagt, guck da hinten in der Wüste, du musst hinauslaufen aufs Feld, weit, 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 und dann wirst du ihn finden. Geh nicht. Wir haben ihn hier versteckt irgendwo. Geh mal gucken, da musst du reingehen, das ist ganz geheim. Da wird er auch nicht sein. Versuchen, die Lücke zu füllen. Es wird ganz anders kommen, als du es dir denkst, und es wird vielleicht auch nicht dann kommen, wenn du es am meisten erwartest oder erhoffst. So wird Jesus den Jüngern fehlen, und er fehlt uns, glaube ich, auch manchmal. Manchmal vermissen wir es, dass nicht alles klar ist. Sehnsucht gehört zu unserem Leben dazu. Hoffnung gehört zu unserem Leben dazu. Genauso wie Ängste und Unsicherheit. Und hier wird klar, dass die Sicht, die der Evangelist Lukas schon hat, so ein bisschen hineinscheint in das alles. Es wird vielleicht nicht so kommen, wie du denkst. Es wird ganz anders sein. Und Jesus benutzt ein Bild, um zu beschreiben, wie seine Wiederkunft denn mal aussehen wird. Mächtig. Da wird ein Blitz sein, da wird es leuchten, es wird groß. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen, das wird richtig groß. Ein Wetterphänomen wie den Blitz, den kennen wir alle, denke ich. Das haben wir alle schon erlebt. Manche fürchten sich tatsächlich vor Gewittern und auch vor Unwettern. Und wir merken und lernen auch in unseren Zeiten, dass das durchaus etwas ist, was an Bedrohung zunimmt. Unwetter. Wenn man so einen Blitz aber erstmal für sich nimmt, ist es ein imposantes Schauspiel. Was es physikalisch mit Unwettern und Blitzen und all diesen Dingen auf sich hat, das erkläre ich euch jetzt hier nicht, weil ich in Physik nicht so doll war. Und ich finde auch, da gibt es, ich war ganz kurz im Internet und habe irgendwie geguckt, ob ich das kurz erklären kann. Nein, das kann ich nicht. Aber es gibt tolle Mediatheken in der ARD bei Quarks. Wenn man das sehen will, das ist großartig. Was ich aber gelernt habe bei diesem mich informieren und dem Versuch, daraus etwas zu machen, ist, dass die Welt versucht, im Gleichgewicht zu sein. Denn da ist negative und positive Ladung, grob gesprochen, und immer will diese Welt versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen. Und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Wenn sich der Blitz entlädt, geht es darum, ein Gleichgewicht herzustellen. Etwas in Ordnung zu bringen, was vorher durcheinander und schief war. Denn oben negative Ladung, die nicht zueinander zur positiven Ladung kann, das entlädt sich auf die Erde in einem großen Spektakel aus Licht und Energie. Blitze machen kurzfristig alles hell, für nur einen Sekundenbruchteil, sodass man oft gar nicht weiß, wo kam er denn jetzt her, wie sah er denn aus, wo war er denn genau. Sie sind unberechenbar und gewaltig. Und es macht durchaus Sinn, bei einem Gewitter nicht irgendwo draußen rumzulaufen, sondern sich in Sicherheit zu bringen. Jesus spricht von seiner Wiederkunft genau in diesem Bild. Es wird so sein, weniger so, hallo, da bin ich, ich wollte mal Bescheid sagen, sondern das wird groß. Man merkt ganz schnell, dass es eben um unterschiedliche Ebenen geht. Auf der einen Seite ist die Frage nach dem Reich Gottes, nach diesem Spüren, nach diesem Leben, nach diesem Begreifen können. Und das andere ist die Wiederkunft des Menschensohnes. Mehrere Seiten, mehrere Möglichkeiten. Und das ist wohl das, was das Geheimnis für uns ausmacht und dieses große Rätsel, dass Dinge, die so unterschiedlich beschrieben werden, doch am Ende eins sein können. Dass wir im Hier und Jetzt, dass wir jetzt im Geist Gottes leben, dass wir gestalten dürfen und müssen, dass wir nicht darum herumkommen, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, geht eh zu Ende, brauche ich nichts mehr machen, sondern das Reich Gottes sich ausbreiten kann, dass es spürbar und erlebbar wird für mich, für andere. Das ist unser tägliches Tun und Hoffen und Glauben und Leben. Und andererseits ist da die Macht und die Kraft Gottes, die in seiner Wiederkunft liegt, die dann eben allumfassend in diese Erde einschlägt und diese Welt verändern wird. Das hat beides miteinander zu tun. Das ist beides das, was wir hoffen und was wir warten. Und Jesus verspricht beides. Er sagt, ich bin jetzt hier. Das sagt er zu den Pharisäern, die ihn nicht sehen können. Das sagt er zu den Jüngern, die jetzt schon große Angst davor haben, dass es mal nicht mehr so sein wird. Ich bin mitten unter euch, bis diese Welt zu Ende geht und bis ich ganz und gar wiederkomme. Denn ich werde wiederkommen. Und bis dahin werdet ihr nicht allein sein, weil das Reich Gottes schon längst unter euch ist. Amen. Himmel und Erde mögen sich verbinden, auch im Lied.